Mein Name ist Wolfgang Hagen, ich bin Medienwissenschaftler an der Leuphana-Universität in Lüneburg heute und war 89 Programmleiter von Radio Bremen 4, dem ersten Jugendradio der ARD in Bremen. Ich bin Westberliner und habe sozusagen meine Berliner Seele nie verloren, auch nicht in Bremen. Westberlin war ein ausgesprochen provinzielles, mittelmäßiges Mediennest in den 80er Jahren. Da musste man weg. Man konnte da nichts werden und wollte da auch nichts werden. Das war der Grund, weshalb ich in Bremen war. Aber im Herzen war ich immer in Westberlin, in der Inselstadt. Und deswegen hat mich immer alles interessiert, was damit zusammenhängt. Aber da hing nicht mehr viel Ende der 80er Jahre mit zusammen, weil kulturell ging dieses Westberlin auch so ein bisschen langsam am Stock. Und der Osten, Ostberlin, hat mich überhaupt nie interessiert. Das fand ich ein ganz furchtbares Nest und da roch es. Und ich bin unter anderem auch aus Westberlin weg, weil diese Smog-Schwaden, wenn da irgendwie geheizt wurde in Ostberlin oder irgendwelche Industrien, dann über den Kaiserdamm mich einmal vom Fahrrad haben absteigen lassen, weil es einfach nicht mehr ging. Also ich war stinkig sauer über die ganze Nummer. Und die Medien DT64 habe ich wahrgenommen. Wir wurden im SF Beat auch ein, zweimal, als ich in 84 oder 77 bis 84 war ich im SF Beat, sind wir mehrfach angegangen worden von, wie wir heute wissen, Stasi-Offizieren, die sich getarnt haben als Leute, die irgendwie invalidisiert seien und deswegen über die Grenze könnten und Platten sammeln würden. Und ich bin dann auch mal in der Zeit rüber und habe 3 illegale DJ-Veranstaltungen am Rande Berlins miterlebt. Und dann ist mir aber die Freundin von diesem Typen, der mich da angemacht hat, vorgestellt worden als irgendwie der Haus-Irgendwas-Organisatorin. Und ich soll mir doch mal angucken, wie man toll lebt. Und dann war mir klar, dass das eine Stasi-Nummer ist. Und ich war stinkig sauer auch darüber, dass ich da angemacht wurde. Und jeder, der in Westberlin gelebt hat, hat diesen Laden ziemlich furchtbar gefunden, weil alleine die Tatsache, dass man mit dem Auto immer durch die Grenzen musste und auch nicht gerade mit den nettesten Menschen zu tun bekam und, hat also für den Westberliner Ostberlin nicht sehr attraktiv gemacht.
Aber ab wann wurde es dann doch wieder attraktiv im Sinne eines Gedankenspiels?
Schlagartig im Spätsommer 89, als klar war, das geht jetzt zu Ende. Das Loch in Ungarn, mir war völlig klar, jetzt geht es irgendwie zu Ende. Und dann kam ja Prag und dann kam alles dies. Und dann kam schließlich Schabowski und der 9. November. Was für eine Witznummer. Und da wollte ich sofort nach Berlin, aber das konnte ich aus familiären Gründen nicht.
Aber das Privatinteresse ist das eine. Wann wurde es, ich sag mal, auch greifbar, dass sich möglicherweise rundfunkpolitisch etwas ändern wird, was auch Sie in Ihrer Funktion bei Radio Bremen 4 möglicherweise verändert?
Also so weit würde ich nicht gehen, dass wir also eigene Veränderungen da reflektiert hätten, die sich als Folge der Einigung ergeben. Aber es war so, dass 89 ein Klima in der ARD herrschte, wir reduzieren dieses öffentlich-rechtliche Gewese auf wenige sehr gut sich selbst finanzierende Anstalten. Wir reorganisieren den ganzen Laden und verschmälern ihn irgendwie. Wir machen nicht mehr, jedes Land hat eine Landesrundfunkanstalt. Vielleicht machen wir auch eine große Länderreform.
Gab es dafür ein Strategiepapier oder
war das nur ein Kantinengespräch? Ja, es gab dafür ein Strategiepapier, von dem ich weiß, dass ich aber nie wirklich in der Hand hatte. Das sogenannte Nowotny-Stoiber-Papier, in dem also eine Fusion der ARD in, glaube ich, 3 Anstalten oder so ähnlich vorgesehen war. Die Länder spielten ja bis, und das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, die Länder spielten ja im Westen eigentlich keine große Rolle mehr bis 89. Die Länder spielen erst wieder eine Rolle und das war mir dann sehr schnell klar, dass das auch der einzige Weg sein würde nach dem Mauerfall. Denn jetzt war ja die Frage, wie geht das überhaupt? Entweder wir machen einen konföderierten Staat, das ging nicht, weil der konföderierte Staat einfach weder währungspolitisch noch auch sozialpolitisch stabil gewesen wäre. Die Menschen wollten das schlicht und ergreifend nicht. Und nachdem dann klar war, dass es sowas wie nach dem Grundgesetz vorgesehene, nennt man das? Das Wort aus dem Grundgesetz, vergesse ich immer wieder, Anschluss Beitritt. Geben würde. Beitritt, ja. Anschluss, Beitritt steht nicht, Anschluss haben wir es genannt und Beitritt steht drin.
Artikel 23.
Artikel 23 Beitritt. Nachdem klar war, dass es dann im Grundgesetz zum Artikel 23 kommt, war klar, was heißt das denn in aller Welt? Was bedeutet das? Und das bedeutete, erstmal zu lernen, dass es in der DDR eigentlich gar keine Länder gab, dass die DDR diese Länder alle zugemacht hatte, die es ja mal gegeben hatte. Das heißt, wir fingen an, DDR zu lernen. Also wir, die sich interessierten in dem kleinen Kreis bei Radio Bremen um medienpolitische Fragen, die auf einmal natürlich total auf der Tagesordnung standen, sicherlich auch mit der Überlegung, was passiert denn jetzt mit uns? Also wir wären vorher sehr schön aufgehoben worden in einer neuen Anstaltsgefüge mit dem niedersächsischen großen Raum, zu dem wir uns zugehörig gefühlt hatten. Und das war jetzt alles sistiert. Es war klar, es wird keine Reform der ARD geben, wenn die Länder wieder eine stärkere Betonung bekommen. Das bekamen sie. Und das ist der entscheidende Punkt. Den Wiederaufbau von Landesrundfunkanstalten in der ehemaligen DDR, also in den neuen Ländern, das ist eine Geschichte, das muss man erstmal denken. Und ich glaube, das ist sehr früh gedacht worden von Bernd Neumann, der linken Hand von Helmut Kohl in Bezug auf Medienfragen. Der war immer medienpolitischer Sprecher der CDU und ist ein Kohlianer vom ersten bis zum letzten Tage des Kohl-Regimes gewesen. Wirklich, also erste Kette, Telefonkette. Und Kohl hat ja mit Telefonketten regiert. Das weiß ich. Und der war auch sozusagen, der hat koppelte auch zurück. Also was ist sozusagen, wie können wir gehen? Und es war völlig klar, bei Schäuble und bei Kohl, wir bauen die Länder wieder auf. Wir machen einen ganz radikalen Föderalismus im Osten. Jetzt ist die Frage, wie werden dort die Anstalten, die neuen, wie werden die da eingefädelt?
Es gab ja auch Bestrebungen, ein O3 zu machen, also das DDR-Fernsehen ähnlich wie das ZDF zu strukturieren und dann eine dritte Säule im öffentlich-rechtlichen System zu installieren. Irgendjemand muss aber die Kraft gehabt haben, letzten Endes zu sagen, nee, wir machen das so wie in der alten Bundesrepublik.
Ja, das war sehr, sehr strittig. Und zwar, weil wir ja zwei Systeme im Westen hatten, nämlich das ZDF und ARD. Und was ja die wenigsten glauben, ist, das sind ja zwei Systeme, die sich überhaupt nicht verstehen und die sich überhaupt nicht leiden können und die politisch untereinander überhaupt nicht kommunizieren. Also das ist heute noch so, wenn der ARD-Vorsitzende einen Termin bei dem Intendanten des ZDF haben will, muss er warten. Das kann sein, dass das 14 Tage dauert. Also es gibt überhaupt gar keine enge Verflochtenheit. Immer wieder bemühen die sich darum, das nach außen zu geben. Jetzt gerade, wo wir sprechen zwischen Wilhelm und Bellut, läuft es sehr gut. Aber es gab Phasen, auch zu Zeiten der 90er Jahre, wo ein Pleitgen keinen Termin bei seinem Kollegen bekommen hat. Also ZDF hatte eine ganz eigene Agenda ab November 89, die nie ganz klar war. Wir wussten nicht genau, was das ZDF eigentlich will und was vor allen Dingen der damit verbundene Fernsehrat, der ein eigenes kleines politisches Klüngelgremium ist, sehr, sehr stark, auch heute noch, was die eigentlich wirklich wollten. Und die haben auch ihre eigene Medienpolitik gemacht. Deswegen, wenn man sich den § 36 Einigungsvertrag anguckt, der ist ja sehr vage. Der sagt ja nur, das soll eine Einrichtung geben, die erstmal geschaffen wird, um das Ganze abzuwickeln. Da weiß ich, die sogenannte Mühlfenzel-Gruppe war diese Einrichtung. Wie die zustande gekommen ist, ich weiß aus Gesprächen mit Bernd Neumann, wer da reingehen sollte. Ich konnte da nicht rein, aber nicht, weil ich nicht qualifiziert gewesen wäre, sondern weil der Proporz nicht gestimmt hätte. Das war also auch proportionell eine Gruppe, die relativ junge, relativ unbekannte Leute damals.
Roland Tichy
war ja dabei. Ja, die haben alle dann Karriere hinterher gemacht, aber es war sozusagen wieder schon sehr proportionell zusammengesetzt. Und es war nicht einfach, die zusammenzusetzen.
Proportionell in welcher Richtung? Parteipolitisch?
Ja, parteipolitisch und sozusagen von den verschiedenen Strömungen her, die es auch in der CDU selber gibt, also vor allen Dingen Süden und Norden, also CSU, Mühlfenzel ist ja nicht CDU, sondern eher CSU und eher
auch katholisch, dort, protestantisch wird
auch das, ja. Ich weiß das gar nicht im Einzelnen. Jedenfalls ging es auch immer um Proporz, um die Frage dieser sogenannten Mühlfenzel-Gruppe, die ja dann so eine Art Verwesung gemacht hat, um gleichzeitig dafür zu sorgen, irgendwie neue Anstalten in Gründung zu bringen. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht wirklich, dass die Mühlfenzel-Gruppe die neuen Anstalten, die sich dann gebildet haben, Mitteldeutscher Rundfunk, dann ja später gegen den Willen aller ORB. Es sollte ja nie einen ORB geben, weil der ORB ja auch nicht finanzierbar war, das war völlig klar. Sondern es sollte eine Nordanstalt geben, Mecklenburg-Vorpommern mit Brandenburg und Berlin. Das war der Plan. Und auf der anderen Seite den Mitteldeutschen Rundfunk. Und damit hätte man zwei, drei Länderanstalten gemacht. Und das ist aber an der FDP in Mecklenburg-Vorpommern gescheitert, die aus irgendwelchen Gründen das nicht wollten. Und es ist an von Sell gescheitert, der auf einmal wie verrückt in Brandenburg und in Berlin agitierte, dafür die alten vernünftigen, wie er immer sagte, Medienmacher aus dem Osten irgendwie wieder in eine neue Anstalt in Beschäftigung zu bringen, weil man die ja nicht im SFB aufnehmen konnte. Und ich weiß es aus dem SFB, mit dem ich damals in enger Verbindung stand, weil ich ja wieder zurück wollte nach Berlin, speziell mit Schettle, den ich sehr gut kannte, dann aus dieser Zeit, obwohl er nicht der Chef war, dass sie alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, was der von Selder veranstaltet hat, sozusagen aus der Hüfte heraus, den ORB da reinzuzaubern. Damit will ich sagen, das ganze politische Geschehen, das nach November sich im medienpolitischen Bereich ergab, war alles andere als logisch, war alles andere als rational, sondern das war auch ein Spiel der politischen Kräfte der damaligen Zeit. Es war klar, dass es den Mitteldeutschen Rundfunk geben würde, relativ schnell. Das weiß ich von meiner Programmdirektorin bei Radio Bremen, die schon ganz früh auf der Liste stand, die Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks zu werden. Also Carola Sommerei, die kommt ja aus Bremen. Mit der habe ich engstens zusammengearbeitet, obwohl es eine außerordentlich schwierige Person war. Und die war aber politisch sehr versiert, die einzige Sozialdemokratin, die da überhaupt in dem ganzen Umkreis irgendwie politisch tätig war, ehemalige Personalratsvorsitzende und wirklich als eine linke SPD-Frau, sehr klug, sehr eigen, sehr, sehr seltsam und ist dann ja hinterher auch krachend an dem großen Reiter gescheitert, der sie geopfert hat und der sie über die Gremien rausgeworfen hat, was eine perfide Veranstaltung ist. Im Nachhinein. Kurzum, sie war aber am Anfang sehr wichtig, weil sie also auch Informationen darüber hatte, wie das sich sozusagen im MDR gestalten könnte. Und da war die Linie völlig klar, die war auch richtig, fand ich, dass da zwar ein Westintendant hinkommt, man aber sehr stark guckt, dass die alten Medieneliten, die nicht Berlin zentriert sind und nicht sozusagen eindeutig in der Stasi gearbeitet haben, dass die dort ihre Arbeit fortsetzen. Also die Tatsache, dass wir heute so einen nostalgischen Programm, das beste dritte Programm, das es überhaupt gibt, erfolgreichste, was ja eine DDR-Nostalgie-Erfolgsnummer ist, hat damit zu tun, dass eben Reiter sehr genau und auch mit Kohls Wissen und Willen, und das weiß ich auch, dass darüber gesprochen wurde, alte Kader, die zum Teil einfach dann Mikrofonverbot hatten, wenn sie eine KGB-Akte hatten oder sowas, die waren da drin. Warum? Weil man einfach nicht glaubte, dass man mit neuen Leuten, die man ja gar nicht akquirieren konnte, die wären dann also aus dem Westen gekommen, im Osten Landesrundfunkanstalten aufbauen kann, wenn man das Entscheidende erreichen will. Und das war wirklich eine Diskussion, die ist mehrfach geführt worden in dieser Zeit. Der ganze Sinn, warum man starke öffentlich-rechtliche Anstalten in relativ stark strukturierten Ländern haben wollte, war, dass befürchtet wurde, es gibt soziale Aufstände in den Gebieten, wo die Wirtschaft, das war erkennbar sehr schnell, praktisch in eine große Arbeitslosigkeit desaströs sich entwickelt. Und um die sozialen Unruhen, die Verwerfungen abzufedern, das ist immer schon die ordnungspolitische Linie der CDU gewesen, braucht es einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die CDU war an öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer nur interessiert aus ordnungspolitischen Gründen, aus gar keinem anderen Grund. Sie wollten da die Fäden ziehen und sie wollten sozusagen den ordnungspolitischen Verstand, den die CDU aus der ganz alten Adenauer-Ära noch entwickelt hat, dort immer geltend machen. Und einer der größten Exponenten dieser ordnungspolitischen Ideologien war Kohl und war auch Neumann.
Aber wo genau wurden jetzt so eine Personalfragen diskutiert? Also Henning Röhl war ja dann Fernsehdirektor beim MDR, Wolfgang Kentemich war Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks, Hans-Jürgen Rosenbauer hat sich sozusagen für den ORB interessiert. Es gab also schon den Wunsch, auch bei Carola Sommerei offenbar, in den Osten zu gehen, in den Busch.
Ja.
In den Busch zu gehen, ja. Und dort vielleicht auch mit der Chance, die ARD nochmal neu erfinden zu können, etwas Interessantes den Westanstalten entgegenzusetzen? Oder wie interpretieren Sie das?
Nee, überhaupt nicht. Also es war klar, dass es aus dem Osten keine Führungskader im Sinne von Intendanten geben kann. Wer sollte denn aus dem Osten kommen? Also ich meine, ich kenne Singelstein gut, ich kannte auch Michael Albrecht ganz gut und kannte sie auch zu der Zeit relativ schnell, Singelstein nicht, aber Albrecht, aus in den 90er Jahren schon und fand das immer ungerecht, dass die im Grunde genommen nicht zum Zuge gekommen sind. Mir war aber politisch völlig klar, dass die ordnungspolitische Macht von Kohl, und wir reden ja über eine Kohl-Ära, wir reden nur über Kohl, wir reden über nichts anderes als Kohl, weil das ist die politische Kultur Kohls. Die ganze Wende, diesen ganzen Bau, der ganze Einigungsvertrag, alles politische Kultur Kohl, das war völlig klar, dass der Kohl da keinen Millimeter, denken Sie an das Verhältnis zu de Maizière, keinen Millimeter irgendjemanden ein Vertrauen gibt, der nicht sozusagen im Nibelungenkreis aufgewachsen ist. Und im Nibelungenkreis aufgewachsen oder bürgt aus dem Nibelungenkreis für jemanden, der rekommendiert wird. Also glauben Sie mir, und wenn man einmal rausgefallen war, und ich persönlich bin einmal rausgefallen, weil ich mal dem Neumann ein paar Mal widersprochen habe, dann fällt man aus dem Kreis raus, derer, die rekommendiert werden, von denen, also die empfohlen werden, aus dem inneren Nibelungenkreis und ist für ein für alle Mal draußen.
In welcher Funktion haben Sie denn widersprochen damals?
Ich fand ein paar Sachen von Neumann, die er gegenüber Radio Bremen inszeniert hat, unkoscher. Und habe ihm das auch gesagt, habe ihm gesagt, so werden
als Journalist jetzt oder in welcher Funktion?
Der wollte da jemanden reindrücken, das können Sie ja gerne senden. Der wollte da einen Typen reindrücken vom FFN, einen Geschäftsführer, den wollte er da irgendwie zum Intendanten oder zum Direktor machen. Und der hat den da über den Rundfunkrat reingebrochen. Ich habe ihm immer gesagt, Neumann, das ist Quatsch. Es nützt nichts, wenn wir da von der Seite irgendjemanden reintun. Es gibt nur Blut. Wir müssen die Geschichte anders machen. Wir brauchen etwas anderes als die Direktorialverfassung. Ihr müsst das politisch in die Hand. Ihr müsst mal Verantwortung übernehmen dafür, dass ihr dort eine falsche Verfassung gemacht habt. Ja, das weiß ich doch, sagt Neumann und so. Aber ich muss das ja irgendwie bewegen. Und da müssen Sie mitmachen. Ich sagte, ich werde den Teufel tun und überhaupt nicht mitmachen. Und habe dann auf einer Personalversammlung den Typen zerlegt. So dass der dann also irgendwie auch nicht gewählt wurde, mit zwei Stimmen nicht gewählt wurde. Und damit fällst du aus dem Kohl-Empfehlungskreis raus, ein für alle Mal. Egal, was du danach tust, tot. Und so ist immer zu bedenken, dass niemand aus dem Osten, niemand, kein Albrecht, kein Singelstein, niemand, konnte in einer Kohl-Kultur überhaupt das Vertrauen der ordnungspolitischen Führer gewinnen. Kohl hat sich als ordnungspolitischer Führer verstanden, der sozusagen ohne ihn bricht Deutschland zusammen und das Heil der Welt und so weiter. Also das ist nicht sehr demokratisch, aber das ist sehr elitär gedacht. Der hat sich als Elite des Staates geführt. Er hat ja auch diese geistige Wende da propagiert, als er an die Macht kam, 82 und so weiter und so weiter. Was ich nur damit sagen will, ist, es gab dann in der ersten Führungsebene der neuen Anstalten praktisch keinen Ossi, weil das war auch nicht der Punkt. Der Punkt war, dass es in der zweiten Führungsebene, das war Reiters Ägide und das war auch Vorgabe, in der zweiten Führungsebene dann sehr wohl die alten Ossis gab. Und nicht die alten Ossis, sondern einfach die alten Leistungsträger, die dort schon Fernsehen und Hörfunk gemacht hatten, bevor die Mauer gefallen war. Dazu gab es auch keine Alternative, wenn man die ordnungspolitische Vorstellung hatte, dass man die sozialen Unruhen vermeiden muss, indem man der alten Elite neue Eliteaufgaben gibt. Und verzeihen Sie mir, aber dieses Denken ist im MDR heute noch verbreitet, dass die sich sozusagen als Elite fühlen, die aus dem alten Staat versucht, in den neuen Staat verantwortlich zu arbeiten. Das ist ein letztlich kohlianisches Elitedenken, das aber sozusagen mit DDR-Elitevorstellungen aus der SED amalgamiert ein furchtbares Gebräu ergeben hat und nicht wirklich zur Entwicklung der Ostanstalten am Ende geführt hat, weil das mag am Anfang okay gewesen sein, ich bin da gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob man nicht hätte denen, die Süngelstein heißen und die ihren Laden viel besser kannten als alle anderen, dann auch sozusagen die neue Entwicklung anvertrauen sollen. Das geht ja um die Frage des Vertrauens und ich finde das nicht okay, dass man denen nicht vertraut hat, indem man ihnen sozusagen nicht die Spitze gegeben hat. Und bei Singelstein ist es ja noch furchtbarer. Der wurde ja dann nicht mehr, was man ihm versprochen hatte, Programmdirektor im Deutschlandradio, als das dann, das ist ja auch so ein Einheitsprodukt, gegründet wurde.
Gehen wir noch mal kurz zurück, tatsächlich in die Zeit, die wir als Wendezeit beschreiben. Sie saßen also bei Radio Bremen, ja, sahen die Entwicklung, wussten dann auch schon irgendwann, es wird neue Länder geben, möglicherweise eine neue Landesrundfunkanstalten. Und Sie haben sich aber dann, so haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, interessiert zum Beispiel für DT64.
Ja, ich bin dann sofort, wie die Mauer auf war, ich glaube schon noch im November, bin ich dann rüber und habe mir DT64 angeguckt.
Warum ausgerechnet?
Einfach nur aus Nostalgie, weil ich das ja wusste, dass das ein Jugendsender ist. Wir waren auch ein Jugendsender, die waren ein bisschen früher angefangen, muss man ja nur zugeben. Und ich glaubte ja, dass das ein Jugendsender ist. Ich glaubte ja, dass das sozusagen wirklich die Truppe innerhalb des DDR-Rundfunks war, die sozusagen sich ferngehalten hätte von irgendwelchen ideologischen Maßstäben, hätte versucht, irgendwie gegen den Stachel zu löken oder so. Was ja vordergründig auch das ein oder andere mal so war und was man auch im Westen so verstand. Also, um ehrlich zu sein, die Perfidie, mit der die Stasi die Medien im Griff hatte, wie wir heute wissen, davon habe ich mir überhaupt nicht im geringsten eine Vorstellung gemacht. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass alle DT64-Kolleginnen und Kollegen, die wir dann nach Bremen eingeladen haben, ich glaube sogar im Dezember 89, haben wir Flüge bezahlt, 6 oder 7 von Radio Bremen Kosten, um die bei uns 3 Tage haben wir rund um die Uhr Programm gemacht oder so mit denen zusammen und haben sozusagen die Vereinigung oder das Wiedersehen oder so etwas gefeiert. Alle von denen waren in der Stasi und alle von denen haben heute, wenn sie überhaupt noch irgendwo tätig sind, Mikrofonverbot. Das hat mich im Nachhinein unendlich enttäuscht. Ich habe das dann relativ früh ja auch mitgekriegt. Das fand ich einfach sagenhaft. Und ich habe dann ja später im Deutschlandradio selber mit Kolleginnen und Kollegen aus dem DDR-Rundfunk 10 Jahre als Verantwortlicher gearbeitet im Sinne einer ganz täglichen Zusammenarbeit. Und das ist jetzt nicht unser Thema, aber da könnte ich sehr viel erzählen. Wir waren im Westen, wir kleine Radio Bremen-Truppe da, wir waren auf so einem Brüder-Schwestern-Trip. Wir haben gedacht, wir müssen jetzt die umarmen und die Armen aus dem Osten und die sind jetzt endlich frei und können nur wirklich sagen, was sie wollen und jetzt sollen sie doch unbedingt kommen. Und wir haben wirklich aus lauter Euphorie und Überschwang der Freude, den wir ja alle hatten, das muss man ja einfach auch mal sagen, gesagt, also kommt zu uns, wir sind jetzt eins. Was völliger Unsinn war.
Also das war erstmal sowas wie ein Begrüßungsschluck, ja, um zu sagen, willkommen in der Bundesrepublik Deutschland, auf gemeinsame Zusammenarbeit. Aber gab es schon sowas wie eine Idee, einen gemeinsamen Jugendsender deutschlandweit zu gründen? Weil die DT64 war ja eine Abwicklung und man überlegte natürlich auch dort, wie kann man sich einbringen in dieses gemeinsame Deutschland.
Ja, ich habe ja den Paragraph 36, der ja eine komplette Abwicklung der DDR-Medien vorschrieb.
Beziehungsweise die Überführung in föderale Strukturen.
Ja gut, aber letztlich die Abwicklung. Das war schon klar. Also dass das ein Abwicklungsparagraf war, das war intern völlig klar. Und dass die Mühlfenzel-Gruppe eine Abwicklungsorganisation war, das war auch klar. Und dass die westliche Medienpolitik nach 36 nicht das weiterführt, was ja in den DDR-Medien passiert war. Also ich weiß ja, dass da als erstes sehr, sehr schnell, ich glaube, 2.500 Leute entlassen wurden aus eigener Initiative. Das hat sich ja ein eigener Sender gebildet, Deutschlandsender Kultur, also sozusagen vom runden Tisch aus oder vorher noch von einem eigenen runden Tisch aus. Ich habe meine Sekretärin im Deutschlandradio war Gudrun Herich. Und Gudrun Herich war 14 Jahre Intendantensekretärin im Stimme der DDR. Die hat mir erzählt, dass sie 2.500 Kündigungen geschrieben hat im Dezember 89. Musste sie alle schreiben in der Schreibmaschine, weil es gab nichts anderes. Also kurz und knapp, diese ganze, ja, in den DDR-Medien sich vollziehende Entwicklung war uns völlig unbekannt. Die wurde nicht kommuniziert, die hat, glaube ich, die haben nur sehr wenige im Westen mitbekommen. Das werfe ich auch niemandem vor, das ist einfach so. Also was in der Zeit mit den Tausenden von Kolleginnen und Kollegen passierte, da habe ich nur eine Spitze des Eisbergs erlebt. Ich war dann in dieser Zeit ab November, war ich faktisch jede Woche in Berlin. Also weil ich einfach zu den alten Freunden gegangen bin und weil ich ja, wie ich Ihnen schon sagte, also vom Herzen her eigentlich in Berlin sein wollte. Und komme irgendwann in die Akademie der Künste und da findet eine große Versammlung von 400 Leuten statt. Und das waren alle Kinderfunkredakteure des DDR-Rundfunks und Fernsehens. Alle, die mit Kinderfunk zu tun haben, die wurden alle entlassen, alle. Und alle 400 wussten, es ist zu Ende. Das hat mich unglaublich beeindruckt, weil ich habe überhaupt nicht gewusst, dass 400 Leute, im Westen 400 Leute mit Kinderfunk, never. Also da waren vielleicht 40, wenn man alle ARD-Anstalten zusammenzählt. Also wir haben nichts über die Strukturen gewusst, wir haben nicht gewusst, dass es keine freie Mitarbeiterschaft gab. Wir haben nicht wirklich die interne Organisation der Medien aufgearbeitet, niemand im Westen hat das getan. Es hat auch im Osten und niemand uns abverlangt, es zu tun. Es gab dazu überhaupt keinen Diskurs. Also außer dem 36er, außer der ordnungspolitischen Keule, wenn man so will, die dann in Struktur gegossen hinterher zum MDR, ORB und zum Anschluss beim NDR geführt hat, gab es nichts. Es gab wirklich keinen Diskurs, was sehr traurig ist, wenn man das im Nachhinein betrachtet. Andererseits gab es vielleicht dazu auch tatsächlich keine wirkliche Alternative. Denn die Kraft der eigenen Aufarbeitung, das hätte das ja bedeutet. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Kraft der eigenen Aufarbeitung wirklich stark genug gewesen wäre, um wirklich zum Ergebnis zu kommen. Möglicherweise hatte der Kohl da wieder mal einen richtigen Riecher, dass man auf so ein Pferd nicht setzt, sondern einfach relativ rigoros da von oben eine aus dem Westen kommende Struktur, sprich öffentlich-rechtlich, hätte man ja gar nicht machen müssen, hätte man ja andere Formen finden können. Und alles, was da oben an Intendanz oder Verwaltungsräten oder sonstigen Aufsichtsgremien ist, politisch kontrollieren. Und dann darf darunter stattfinden, was will. Das war die Devise, klar ausgesprochen und dann in § 36 gegossen.
Aber nochmal zurück zu meiner Frage, ob es denn sowas gab wie in dieser Zeit der Umbrüche eine Vision, vielleicht doch Jugendprogramme der ARD zusammenzuschalten. Also es gab ja SF Beat, Sie erwähnten
es. Der war ja schon tot.
Radio 4U wurde 1990 gegründet im Mai. Und es gab dann irgendwann später mal auch Bestrebungen tatsächlich mit 1Live, das war wirklich später, aber es gab ja Riff zum Beispiel, es gab den Zündfunk. Vielleicht aus dieser Tatsache, dass DD64 zur Disposition stand, sowas wie einen gemeinsamen Jugendsender zu bauen.
Ja. Das ist, da kommen Sie jetzt auf, da kommen Sie jetzt auf den Hof, das glauben Sie gar nicht. Es ist so, als wir 87, 88, also eigentlich, um ehrlich zu sein, 87 im Dezember damit anfingen, Radio Bremen 4 zu machen, kam uns ziemlich viel Gegenwind aus den alten Jugendfunkredaktionen entgegen. Weil den ganzen Tag ein musikorientiertes Programm zu machen, ist überhaupt nicht das, was zum Beispiel den Geist des Zündfunks widerspiegelt. Hat schon gar nichts zu tun mit dem Popkarton, so hieß das Ding bei Radio Bremen, analog zum Zündfunk. Wir waren da im SF Beat viel weiter gewesen mental als alle anderen Jugendfunkanstalten, vielleicht mal den SWR ausgenommen. Also nochmal, dass ein Jugendprogramm überhaupt den ganzen Tag sendet, war keineswegs ein Comment, keineswegs ein Konsens innerhalb der ja auch nicht wirklich zusammenarbeitenden Jugendfunkredaktionen, sondern das waren ganz andere Leute, die sozusagen später dann 1Live gemacht haben. Die kommen nicht aus dem Resten des irgendwann zerschlagenen Jugendfunks des WDR, Das gilt nicht für Radio 4U, die wirklich aus dem SF Beat kam. Ich kam ja auch aus dem SF Beat. Also der SF Beat ist sozusagen tatsächlich die Gebärmutter für die Idee der westdeutschen Jugendradios als Gesamtprogramme. Also was DT64 ja schon ganz früh war. DT64 war ja sozusagen eine Welle, war ja nicht eine Sendung. Wir hatten bis dahin in Deutschland, in Westdeutschland nur Sendungen. Also das waren ja immer 2 Stunden am Tag maximal oder SF Beat früher nur eine und kurz und knapp. Es war keineswegs klar, dass man so etwas macht wie eine ganze Welle, weil da auch die Medienentwicklung insgesamt, das hat mit Ost-West nichts zu tun, überhaupt erst langsam sich hin emergierte, so muss man das mal sagen, dass klar war, dass solche Jugendprogramme wie SF Beat und Riff und wie sie alle hießen, Popkarton, keine Zukunft haben, sondern dass man das dass man ein ganzes Programm für Jugendliche machen muss. Insofern war das Bewusstsein im Westen überhaupt nicht so weit, sich selbst gegenüber so einen Plan zu haben, geschweige denn das als Integrationsplan zu haben. Man hätte eher sozusagen, die DT64-Leute hätten zu uns kommen müssen, was sie auch übrigens getan haben teilweise, und gesagt, also wollen wir nicht. Und die wollten ja auch. Und ich habe ja mit Sputnik dann auch, was ja so eine Art Spin-off von DT64 war und ist, sehr zu tun gehabt und habe da sozusagen auf der MDR-Seite dieses Erbe weitergesehen. Es gab ja kurz ein Radio B, wie hieß denn das im
Ohr? Rockradio B.
Rockradio B, das war ja so ein DT64-Nachfolger auf der Seite. Ich glaube, wir waren einfach zu schwach. Wir hatten überhaupt gar keine Lobby, wir hatten gar keinen gemeinsamen Diskurs. Das waren halt alles so Leute wie ich, also die mehr oder minder irgendwo aufgehangen waren. Aber die ARD hat sowieso nicht eine große Neigung dazu, zu gemeinsamen, handfesten Strategien zu kommen. Das ist ein großer Vorzug des ZDF. Die können sowas, weil sie von vornherein national aufgestellt sind. Aber sowas war gar nicht machbar. Das war überhaupt nicht das war, soweit ich mich erinnere, null in der Diskussion. Ich glaube, Sommerer erwähnte mal sowas, als sie schon sozusagen auf dem Wege war, sich an den Osten zu orientieren. Aber das hielt ich für eine fixe Idee und konnte mir nicht vorstellen, dass sie das in irgendeiner Form hätte umsetzen können.
Wenn wir noch eine Minute haben, würde ich Sie ganz kurz noch fragen wollen, ob Sie in Erinnerung haben, wie es damals mit dem RIA-Stil war. Mhm. Drück und Singelstein wollten da was retten. Haben Sie da aus der Distanz etwas mitbekommen?
Die RIAS-Frage ist eine Frage, die immer unter den Rädern war. Weil der RIAS war ja nichts, was die ARD, sprich also Neumann, in irgendeiner Form interessiert hat. Eigentlich war ja das Ding abschalten. Und es wäre auch alles abgeschaltet worden, auch der RIAS, Deutschlandfunk, wäre alles abgeschaltet worden, wenn das ZDF nicht sich den Deutschlandsender Kultur unter den Nagel gerissen hätte. Unterwandert und dann bezahlt. Und dadurch war die ordnungspolitische Gefahr, dass das ZDF Hörfunk bekommt. Und das hat der Neumann so kirre gemacht, das hatte überhaupt nichts mit der Vereinigung zu tun, dass er gesagt hat, jetzt lassen wir Deutschlandfunk und RIAS doch laufen und machen eine Anstalt, damit wir dem ZDF das wegnehmen. Das war ganz kurz auf knapp. Also ZDF war wild entschlossen gegen die Maßnahme der dritten Programme. Der Feindschaft zwischen ZDF und ARD kommt wegen der dritten Programme, weil das ZDF überhaupt nicht einsieht, wieso das die ARD solche mehr oder minder national verketteten dritten Programme macht. Das hält das ZDF für eigentlich einen Verstoß gegen den ZDF-Staatsvertrag. Das ist so. Und dann sagen sie, okay, dann machen wir Hörfunk. Weil wir brauchen Hörfunk, das ist einfach eine Ergänzung unserer Medien. Und das hätten sie gekriegt. Das war kurz davor. Und da hat Neumann gesagt, wenn ich den Krieg loslasse, dann geht alles kaputt. Den muss ich unbedingt verhindern. Und hat sich wie wahnsinnig eingesetzt dafür, dass es das Deutschlandradio gab. Und hat wirklich persönlich bis zum letzten Staatsminister da angeklopft, damit der Vertrag ratifiziert wurde, der ja praktisch 3 Tage vor Ablauf des Ganzen in Sachsen ratifiziert wurde und dann konnte das in Gang gesetzt werden. Also das, glaube ich, ist ein Thema RIAS, wo ich nur sagen kann, das ist so kompliziert, da kennen sich bestimmt nur ganz wenig Leute aus. Da kommt ja hinzu, dass der RIAS in dieser Zeit sich selbst zerlegt hat, RS2 raus, Fernsehen gebildet und dann raus, schon zur Deutschen Welle, was auch wieder eine politische Maßnahme war, innerhalb des Innenministeriums, weil ja irgendwann der RIAS dem Innenministerium zugeschlagen war. Das war auch noch gar nicht so lange her. Das fand Neumann ganz furchtbar, weil das gegen den Föderalismus stand, weil Neumann Ordnungspolitik immer mit Föderalismus verstanden hat, was ja dann hinterher sozusagen auch irgendwie zur Föderalismusreform geführt hat, die er ganz wesentlich nochmal 2005 durchgezogen hat.
Vielleicht die Abschlussfrage, wenn Sie mit der heutigen Kenntnis etwas anders gemacht hätten als Zeitreiser möglicherweise jetzt, wo ist eine entscheidende Weichenstellung versäumt worden oder wo sind einfach auch andere politische Kräfte stärker gewesen? An welcher Stelle hätte man da tatsächlich etwas verändern sollen? In welchem Sinne denn?
Ach, wir haben Glück und Pech gehabt. Also ich weiß nicht genau, ich habe Ihnen ja schon gesagt, die ganze Wiedervereinigungs Kiste ist eine kolianische ordnungspolitische Kultur. In allen Punkten der Einigungsvertrag hat ja nicht nur den Paragraph 36. Das ist ein Kohl-Vertrag, das ist ein ordnungspolitischer Vertrag, der aus der Ideologie der West-CDU der 80er Jahre kommt. So wie Sie dürfen nicht vergessen, die CDU ist ja erst in den 80er Jahren überhaupt wieder mal vernünftig geworden. Also vorher war das ja ein zerstrittener Thekenhaufen, wo immer alle möglichen Stammtische miteinander nicht klarkamen. Und heute ist sie auch wieder keine ordnungspolitische Kraft. Sie war mit Kohl eine, ich weiß nicht wie. Und was er genial gemacht hat, muss man ja sagen, war die außenpolitischen Kräfte, die ja nun wirklich nicht für die Vereinigung waren. Thatcher, Mitterrand, die Italiener, die sozusagen das hinzukriegen, und das musste ja ganz schnell passieren, diesen Gorbatschow-Momentum zu kriegen. Man stelle sich vor, der Gorbatschow wäre irgendwie schon 3 Monate früher abserviert worden oder der Putsch oder weiß der Henker was. Das war ja alles fragil. Das hat der wirklich konsequent mit Telschik zusammen gemacht. Und insofern kann man nicht beides haben. Also man hätte Singelstein und Albrecht, wenn die SPD am Ruder gewesen wäre, die ja nicht so ordnungspolitisch ist, mit Sicherheit in eine Position gebracht. Man hätte viel mehr Diskurs zwischen West und Ost im Sinne des ausgleichenden Diskurs gemacht. Aber hätte man das außenpolitisch alles sichern können? Who knows? Und die Frage ist, was ist eigentlich wichtiger? Irgendeine Art von Vereinigung zu kriegen, die aber außenpolitisch nicht funktioniert. Die einen sind in der NATO, die anderen sind nicht in der NATO oder wir sind alle finnlandisiert oder irgend sowas. Man stellte sich vor. Also man muss sagen, ich wüsste nicht, was man wirklich anders hätte machen können in einem so komplizierten Fall, wie er auf einmal im November 89 auf dem Tisch lag. Das ist ja heute noch aufregend, überhaupt darüber nachzudenken, was da politisch alles auf dem Tisch lag. Und ich habe jetzt wieder gehört von einer Kollegin, die in Harvard einen Doktortitel gekriegt hat, dass das für sie auch so war. Die hat wirklich von heute auf morgen ihren ganzen Physikkram, der ja nicht schlecht war, weggeworfen und ist in die Politik gegangen. Da ist sie bis heute. Mit einem Ethos, das ich absolut nachvollziehen kann. Es läuft zwar gerade in die Irre, aber es ist absolut nachvollziehbar. Das ist immer noch der alte Geist aus dieser Wende, der die CDU in Gestalt von Merkel dort repräsentiert. Und das muss man ehrlich sagen, das hat der Kohl sehr gut gemacht, dass er das Ordnungspolitische nach innen, was totale Scheiße war, durch einen klugen nationalen Kurs nach außen abgesichert hat.